Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die Black Lives Matter-Bewegung ist in diesem Sommer mit ein paar Wochen Verspätung über den Atlantik geschwappt nach Deutschland, vor allem aber nach Großbritannien. Da haben im Juni Demonstranten die Statue des Sklavenhändlers Edward Colston in das Hafenbecken von Bristol geworfen. Seitdem fragen sich nicht nur Black Lives Matter-Bewegte, warum stand da überhaupt eine Sklavenhändlerstatue? Warum ehren wir einen Mann, der im 17. Jahrhundert mit Menschenhandel sein Geld verdient hat? Und warum gibt es außerdem in Bristol eine Colston-Konferenz? Konzerthalle, Colston-Schulen, Colston-Straßen und Colston-Pubs. Ja, die Geschichte des Sklavenhandels der britischen Seefahrernation ist nicht so richtig aufgearbeitet. Doch das passiert jetzt langsam. Das dunkle Kapitel wird Thema, letztlich auch wegen Black Lives Matter. Imke Köhler berichtet.
Da, wo Ian Murphy gerade steht, ging es früher sehr geschäftig und laut zu. Der Chef des Merseyside Maritime Museum in Liverpool steht im Hafengelände an den alten Docks. Heute zählt dieses Gelände zum Weltkulturerbe und ist beliebte Museums- und Flaniermeile. In den vergangenen Jahrhunderten aber wurde hier der Reichtum der Stadt begründet. Entscheidend dafür war Liverpools Dockhafen. Ian Murphy.
Between high and low tide, it's about 10 meters, about 30 feet. So it makes it difficult to load and unload in the natural harbor.
Zwischen Ebbe und Flut liegen 10 Meter. Das macht den Güterumschlag im natürlichen Hafen schwierig. Aber mit diesen Docks konnte den ganzen Tag über be- und entladen werden. Das hat einen schnelleren Turnaround erlaubt und den Hafen beim An- und Abtransport von Fracht sehr effizient gemacht.
It made a very kind of efficient port in terms of the transportation of cargo.
Eine Effizienz, die mit dem transatlantischen Sklavenhandel enorm an Bedeutung gewann. Und so wurde Liverpool in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zum wichtigsten britischen Hafen für den transatlantischen Sklavenhandel, noch vor Bristol und London. Dem Historiker Professor William Pettigrew von der Lancaster University zufolge hat die Stadt am River Mersey ihre Nische gesucht und gefunden.
So Liverpool becomes this, if you like, specialist slave trading town.
Liverpool wurde diese auf Sklavenhandel spezialisierte Stadt. Es gab Dynastien von Sklavenhändlern, die wirklich zu Spezialisten wurden in diesem Bereich des Handels.
Specialists in this kind of international trade.
Dabei waren in der Stadt selbst, wie Museumsleiter Ian Murphy erklärt, keine Sklaven zu sehen.
In terms of Liverpool.
Was Liverpool angeht, so hätten sie in den Docks den Handel mit traditionellen Waren gesehen. Die Sklaven waren der mehr oder minder unsichtbare Teil des gesamten Handels.
Der transatlantische Sklavenhandel lief in einem Dreieck ab. Es gab also drei Schiffspassagen.
Auf der ersten Passage wurden Fertigwaren von Liverpool nach Westafrika gebracht. Auf der mittleren Passage von Westafrika zu den Kolonien waren Sklaven als Fracht an Bord. Und die letzte Passage war die Rückfahrt von Nordamerika mit den Rohstoffen, die dort produziert wurden.
North America's back to Liverpool with the kind of raw materials that are produced out there.
Von Liverpool aus sind die Schiffe mit Waffen, Alkohol und Textilien beladen gen Afrika aufgebrochen. Was für die Reeder in Liverpool vorteilhaft war, ihre Schiffe mussten nicht, wie die Konkurrenz aus London, durch den Ärmelkanal, wo sie leicht ins Visier der Franzosen geraten konnten. Die Zielhäfen in Afrika änderten sich für die englischen Schiffe im Laufe der Zeit. Historiker Pettigrew.
Ursprünglich wurden viele Afrikaner dort an Bord der Sklavenschiffe geholt, wo die Royal African Company tätig war, im heutigen Ghana. Als der Sklavenhandel dann dereguliert wurde, verschob sich das in das heutige Nigeria, Benin und in gewissem Umfang Senegal.
Nigeria and Benin, to some extent in Senegal.
Die Royal African Company war 1660 von der königlichen Familie und Händlern der City of London gegründet worden. Sie besaß in England zunächst das Monopol für den Handel mit Sklaven an der westafrikanischen Küste und soll etwa 150.000 Menschen verschifft und als Sklaven verkauft haben. Edward Colston, dessen Statue im Juni dieses Jahres in Bristol vom Sockel gerissen und ins Hafenbecken geschmissen wurde, war zu Lebzeiten ein aktives Mitglied der Royal African Company und für kurze Zeit auch deren stellvertretender Direktor. Die Company hat die Sklaven wie Vieh mit einem Brandzeichen versehen, um den Besitz zu kennzeichnen. Wenn die Sklaven verladen waren, brachen die Schiffe in Richtung der Kolonien in der Karibik auf. Im Fall der englischen Schiffe hießen die Ziele meist Barbados und Jamaika.
There's a story here in Jamaica that on the last day of July in the year 1838, people climbed up the hills and the mountains to watch the dawn.
Einer Legende zufolge sind die Jamaikaner am letzten Julitag 1838 auf die Hügel und Berge gestiegen, um den Sonnenaufgang zu sehen, erzählt der britische Geschichtsprofessor David Olushoga in einer BBC-Dokumentation. Denn in dem Moment war die Sklaverei im British Empire endgültig vorbei. Der Handel mit Sklaven war schon 1807 verboten worden, nicht aber die Sklaverei selbst. Laut Ian Murphy vom Merseyside Maritime Museum ist kein englisches Schiff mehr erhalten, auf dem Sklaven transportiert wurden. Von Zeichnungen und Berichten weiß man aber, wie unmenschlich die Zustände auf den Sklavenschiffen der Europäer waren. Professor Pettigrew.
Was für uns aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts schwer zu verstehen ist, ist, warum die Völker, die behauptet haben, freiheitsliebend zu sein, andere versklavt haben. Das bringt man nur in Einklang, wenn man versteht, dass aus Sicht der Sklavenhändler und Politiker Sklaven gar keine Menschen waren. Die waren Objekte, die man so effizient wie möglich verstauen musste. Und das haben die Bedingungen widergespiegelt.
These enslaved human beings were stored in conditions that reflected that.
Auf einem Sklavenschiff wurden hunderte Menschen unter Deck zusammengepfercht. Dort lagen sie elendlange Stunden in Fesseln. Zum Teil war der Platz der Sklaven nur 14 bis 18 Inch breit. Das sind 35 bis 45 Zentimeter, was sie dazu zwang, dicht aneinander gepresst auf der Seite zu liegen. Die Frauen waren von den Männern getrennt, wurden aber häufig Opfer von Vergewaltigungen durch die Besatzungsmitglieder. Viele Sklaven haben die 2 bis 3 Monate dauernde Überfahrt nicht überlebt. Es gab zu wenig Trinkwasser und Krankheiten grassierten. Wer lebend ankam, musste in den Kolonien auf den Plantagen arbeiten, auf denen Kaffee, Tabak und Zuckerrohr angebaut wurden. Waren, die die englischen Schiffe dann in die Heimat transportierten. Vor allem Zucker war in England begehrt, denn man hatte begonnen, den Tee mit Zucker zu trinken. Sobald die Schiffe zurück waren, begann auch in Liverpool wieder das geschäftige Treiben im Dockhafen. Der Sklavenhandel und der mit ihm verbundene Warenhandel haben die industrielle Revolution befeuert und damit den Aufstieg Englands zur wirtschaftlichen Großmacht. In diesem Sinne hat die Seefahrernation vom Sklavenhandel enorm profitiert, aber er ist wohl auch das dunkelste Kapitel ihrer Geschichte.
Imke Köhler über das dunkelste Kapitel der britischen Seefahrernation.